Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Jetzt könnten Sie eigentlich mit einem ganz wichtigen Einwand kommen. Ja, ist ja alles gut und schön. Wir sind auch davon überzeugt, dass Fatima so wichtig ist, dass die Mutter Gottes diese großen, wunderbaren Dinge gewirkt hat. Die Blaue Armee, die MI, dieses Aufblühen in einer unerwarteten Weise, die Veränderung der Kinder, der Seher bis zur größten Heiligkeit, die Erweckung feuriger, eifriger Seelen im Dienst des Heilands und der Mutter Gottes, diese großen, einzigartigen marianischen Bewegungen wie die Legio Mariens und die Blaue Armee und die MI und viele anderen kleineren auch Gemeinschaften. Dann die vielen Wunder, die geschehen sind in diesen verschiedenen Ländern, Portugal, Spanien, viele Länder Südamerikas, Afrikas und so weiter. Das ist alles gut und schön, wir glauben das ganz fest, aber heute nix, Schluss. Wo ist Portugal? Wo ist Spanien? Wo sind die vielen Länder, die sich so großartig bekehrt haben, was so viel geschehen ist? Das ist Geschichte, das war einmal. Herr Pater, seit 50 Jahren ist die Sache vorbei. Und genau dasselbe könnten wir sagen, was jetzt selbst diese Bewegungen betrifft. Fatima, im Jahre 2000 hat der Vatikan das letzte große Dokument über Fatima herausgebracht. Das war ein vatikanisches Dokument, da hat man auch das dritte Geheimnis veröffentlicht und dann wurde da klar gesagt, dass erstens alles, was die Mutter Gottes in Fatima gesagt hat und verlangt hat, ist erfüllt. Das dritte Geheimnis ist offenbart. Russlands wurde der Mutter Gottes selbstverständlich nicht nur einmal, sondern mehrere Male geweiht. Und das Fazit dieses 40-seitigen Dokumentes vom Jahr 2000, das so ein großes Fatima-Jahr war, Kardinal Bertone, Fatima gehört nun zur Vergangenheit an. Das heißt, dass alles, was so mal groß war, das war selbstverständlich ganz groß und wunderbar. Aber heute haben wir andere Sorgen. Heute haben wir andere Ideale und andere Nöte. Heute haben wir andere, wenn ich so sagen, Bedingungen. Insofern ist das alles, was Sie da erzählen von der Geschichte, eigentlich gar nicht mehr aktuell. Dasselbe konnte man eigentlich sagen, eben, dass Fatima eigentlich seine Bedeutung und das, was es einmal war vorher, doch völlig verloren hat. Ich meine, in der Kirche, abgesehen von ein paar Pilgergruppen, die jetzt da in die Welt durchziehen, von der Verehrung der Mutter Gottes von Fatima, bis auf ein paar liebe Statuen, die sie noch in verschiedenen Kirchen haben. Ich meine, das alles, was einmal groß Fatima war, die ganzen Andachten zur Mutter Gottes, die Weihe einer Stadt, eine Weihe zum unbefleckten Herzen, überhaupt das Wort unbeflecktes Herz Maria, das findet man auch in kleinen Gruppen bei diesen dummen Traditionalisten, nicht wahr? Aber das hat auf die Welt überhaupt keinen Einfluss mehr. Übrigens könnten wir jetzt auch weitergehen und sagen, wenn die Mutter Gottes eben in Fatima ganz besonders der Welt hilft, dann könnte man sogar ihr einen Einwand machen. Und warum hilfst du uns heute nicht mehr? Warum lässt es uns zu, dass in Amerika sich 100.000 Leute jährlich bekehrten und jetzt fallen sogar die Gläubigen, die Katholiken von alten Zeiten völlig ab? Warum lässt du es zu, dass es heutzutage gerade genau das Gegenteil ist, dass die Gräuel der Verwüstung in alle Familien eindringen? Warum lässt es uns zu? Könnte man noch ganz brutal sagen. Warum lässt es uns zu, wo ich so viel zu dir bete und wir so viel zu dir beten, dass in meiner Familie alles schief geht? Ja, solche Einwände hört man. Und dann könnte man sagen, ja, die MI heute, das ist also eine ganz armselige Gruppe. Das, was da mal geschehen ist, die große Stadt der Unbefleckten, Letzte Woche war ich in der Stadt der Unbefleckten in Mugenzai und so noch in Japan. Das war die größte Mission nach dem Zweiten Weltkrieg. Die ein Drittel aller Bekehrungen von Japan unter sich zählt. Jetzt ist noch eine katholische Schule da, die von Laien geführt wird. Es gibt, glaube ich, noch 2, 3 alte Brüder, keine Berufung, nichts mehr. Alles liegt am Boden. Die schönen Gebäude sind noch da. Die Reliquien, das Museum, damit hat sich's. Und dasselbe sieht man in der Stadt der Unbefleckten in Polen. Als ich das letzte Mal dort war, hat ein älterer Bruder uns da durchgeführt und hat uns alles das Schöne gezeigt mit dem großen Ideal. Und am Schluss hat er gesagt, ja, und heute scheint es gerade das Gegenteil zu sein. Seit 7 Jahren haben wir keine Berufung mehr. In einer Stadt Unbefleckten, die immer bis zu den 80er Jahren, 90er Jahren viele Berufungen hatten. Sowas zu sagen, das ist also der Tod. Wenn man sieht, dass die Gläubigen, die Leute, der Ritter der Immaculata, der kommt jetzt immer weniger raus, wird immer kleiner, wird immer weniger bedeutend. Also das alles nimmt ab. Man könnte sagen, es ist ein Zeichen, dass weder Fatima noch MI ist nicht mehr in. Das ist out. Ja, können Sie vergessen, suchen wir was anderes. Und das müssen wir sehen. Und dasselbe müssen wir jetzt sagen, stellen Sie sich vor, vor vier Jahren kam ich nach Fatima und direkt hinter dem Heiligtum ist die Zentrale der Blauen Armee. Hinter dem Heiligtum, hinter dem Heiligtum von Fatima, wenn Sie so hintergehen, sehen Sie eine Kuppel. Die Kuppel wie eine orthodoxe Kirche und die haben eine Doppelkirche gehabt. Oben ist die, unten ist die Unierte, die byzantinisch-katholische und oben ist die römische-katholische. Und das, die Kirche und damit ein großes Gebäude, da war ich noch drin vor 4 Jahren, es hat ein bisschen komisch ausgesehen, und mit unseren ukrainischen Mitbrüdern haben sie es angeschaut. Oder 5 Jahren, ich glaube, als wir die Wallfahrt in Rom hatten, der Bruderschaft in Fatima das letzte Mal, die große. Und jetzt, letztes Jahr im Januar, zeige ich meinem Mitbruder aus Polen, den ich dahin gebracht habe, im Pater Lukas, sage, ich zeige dir jetzt das Hauptquartier von der Blauen Armee. Dann fand ich das nicht mehr. Auf einmal stand im Hauptquartier, im Zentrum, die Zentrale der 25 Millionen eins zählenden Blauen Armee, Hotel. Das ist ein Hotel geworden. Es gibt keine Blaue Armee mehr. Die Blaue Armee hat ihren Namen geändert, weil es keine Armee mehr gibt. Das passt nicht in unsere heutige Zeit. Die Blaue Armee ist verschwunden. Gibt's nicht mehr. Dass es noch die Legio Mariens gibt, das ist eigentlich ein einziges Wunder. Warum? Dass das Wort, auch das ist viel zu militärisch in der Regel. Aber gemäß unserer Erfahrung in den Philippinen ist es so gekommen, dass wir die Tradition, die Legio Armee, die Legio Mariens wieder gegründet haben. Und das Schöne dabei ist, dass die Gründer unserer traditionellen Legio Mariens verantwortlich waren bei der Legio Mariens in ihrer Zeit. Die hatten große, Präsidenten von Präsidia und von Kuria und sogar von der Legia in den Philippinen. Wir haben da jetzt noch 3 oder 4 Überlebende, ganz große Persönlichkeiten, die uns diese ganzen Geisterlegionen übermittelt haben. Also wirklich, es sind 80-jährige, 75-jährige Persönlichkeiten. Ich habe mit denen gesprochen. Eine ist in der Regia und sie hat mir gesprochen, Herr Pater, Sie können sich gar nicht vorstellen, die ganze Legio Maria, wo Legio Maria ist im Geiste von oben bis unten umgedreht worden. Es blieben die Mittel. Man geht zu den Familien, man bringt die Mutter Gottes hin, man betet zusammen, aber es fehlt das Ziel. Das Ziel der Legio Maria ist, dass die Mutter Gottes in eine Familie in die Dunkelheit hineinkommt, damit die Seelen bekehrt werden, damit sie sich von den Sünden befreien, damit sie die Wahrheit erkennen, damit sie den Herrgott lieben lernen und damit sie anfangen zu kämpfen, dass sie Legionäre werden im Kampf gegen den Teufel, gegen die Irrtümer, gegen das Tier, gegen den Drachen. Und all das, all dieser Kampfgeist, all dieser Sinn des Engagements für das Heil der Seelen, für die einzige katholische Wahrheit, die darin auch besteht, dass wir alle eine Mutter haben, die uns führt zum Himmel, das alles gibt's nicht mehr. Und so ist es. Es gibt natürlich, ich will nie behaupten, dass es vielleicht nicht irgendwo in einer Pfarrei eine Legio Maria ist, wo der Pfarrer eben die Veränderungen verschlafen hat und die noch ein bisschen weitermachen. Aber ich glaube fast nicht mehr, dass es sowas gibt. Die MI habe ich Ihnen schon gesagt. Die neuen Statuten der MNI, die letzten, die wurden 1997 herausgegeben. Und da habe ich extra hier die verratene MI. Und hier könnten Sie in diesem Buch, in den Seiten 178 bis 186 genau lesen, was die aus der MI gemacht haben. Die Militia Immaculata hat sogar in verschiedenen Ländern den Namen gewechselt. In Frankreich haben sie sie die Mission der Immaculata genannt, weil das zu militärisch ist. Und dann der Name. Und die neuen Statuten, da ist natürlich die Immaculata überall, aber das Wichtigste in der neuen Statuten ist gleichsam ein Engagement für eine bessere Welt, für die Einheit der Menschen und auch gegen die Abtreibung. Das ist alles zwar schön und recht, aber alles, was der heilige Maximilian Kolbe gebracht hat, das Wesentliche, das wurde sorgfältig ausgerottet. Das gibt's nicht mehr. Und dann braucht man sich natürlich nicht wundern, dass das ganze Ding kaputt geht. Wenn man dem Gründer und seiner Idee so untreu wird, dann gibt er keinen Segen mehr darauf. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich Ihnen praktisch in Frage gestellt, was ich vorher gesagt habe. Na also, wo kommen wir jetzt weiter? Fatima. Zunächst einmal ist eines ganz klar. Die großen, sagen wir, Themen von Fatima, die sind aktuell wie nie zuvor. Die großen Themen, denen es geht, eben in diesem Dokument, dass er unbedingt will, dass Fatima jetzt eine Sache der Vergangenheit ist und dass man sich jetzt nicht mehr darüber interessieren sollte, was es mit dieser dummen Weihe Russlands ist, das ist schon lange geschehen. Und das dritte Geheimnis, das hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, wenn einer nicht ganz blöd und dumm ist und hat ein bisschen guten Willen und einfach einmal ganz objektiv schaut, was für Weihen von Päpsten, wie, in welcher Weise von Russland getan worden sind. Dann können Sie eine Liste machen, da kriegen Sie etwa 7 oder 8 zusammen, beginnen von Paul VI. Bis zu Benedikt XVI. Und dann können Sie gerade schauen, was da gemacht worden ist. Es gibt als Weihe Russlands, das heißt Konsekratio, die Weihe, nicht? Hier wird ein anderes Wort übrigens benutzt, das ist keine Konsekratio, sondern eine Anvertrauung im eigentlichen Sinn. Ja? In Polnisch, es gibt ja einige Polen, die werden das sofort verstehen, wenn es heißt nicht mehr Poświęcenie, lecz Zawierzenie. Das ist völlig was anderes. Und das hört man dauernd. Man hört das Wort Konsekratio, die Weihe als Konsekration, als Übergabe des Organismus völlig unter die Leitung, unter die Autorität der Mutter Gottes, des unbefleckten Herzens, wird praktisch ein Anvertrauen. Ich vertraue Ihnen das Anliegen an. Das ist was anderes, als wenn ich Ihnen das übergebe. Und das ist eigentlich das Wesen dieser ganzen sogenannten Weihen. Das ist schon mal eine Infragestellung. Das zweite ist, dass Russland selber, glaube ich, in allen Weihen nur einmal wirklich ausdrücklich erwähnt wird. Das dritte ist, dass der Papst nie alle Bischöfe der Welt angeleitet hat und verlangt hat, Russland dem unbefleckten Herzen zu weihen. Der Papst Johannes Paul II. Hat tatsächlich einmal die Bischöfe eingeladen, wenn sie möchten. Aber das ist nicht sagen, der Papst mit den Bischöfen und so weiter. Es gibt eine wunderbare Analyse von einem Herrn Belfond, der ein Buch über Fatima geschrieben hat mit 500 Seiten. Da genau diese Analyse macht, da können Sie ganz klar sehen, dass die Weihe Russlands, so wie es die Mutter Gottes verlangt hat, nie auch im Weiten je gemacht worden ist. Das ist ganz einfach klar. Wenn einer objektiv schaut die Texte und was die Mutter Gottes verlangt, da braucht man also nicht ein großer Theologe zu sein und sehen, dass das nicht stimmt. Das große Fatima-Werk vom verstorbenen Pater Gruner hat mit Sicherheit hier ein ganz großer Verdienst, dass sie gerade diese zwei Themen aufnimmt und es genau analysiert. Pater Gruner und seine Equipe, die haben auch ganz klar gezeigt, dass das mit dem Weihe Russlands bisher nie getan worden ist. Und insbesondere das dritte Geheimnis. Hier sind sie wirklich Spezialisten geworden, indem sie die ganze Sache durchanalysiert haben. Da kam zu Hilfe der berühmte Journalist Antonio Socci von Rom, der ursprünglich eigentlich nur wollte, diesen Leuten den Mund zumachen und sagen, jetzt hört eigentlich mit dem Quatsch auf, wollte ein Buch schreiben, um die lächerlich zu machen mit ihrem dauernden dritten Geheimnis, gegen des römischen Textes immer noch nicht eben veröffentlicht worden ist. Und der arme Sochi, der ging da zu den frischen Leuten, der war, er ist römischer Journalist, der war ein guter Freund von diesen ganzen hohen Herren, deshalb hat er Zugang zu diesen hohen Herren und auf einmal fallen ihm die Augen fast aus, dass es tatsächlich wahr ist, was der Pater Gruner und seine Leute sagten. Insofern haben wir jetzt eine Dokumentation, ich habe eine von etwa 250 Seiten, mit allen verschiedenen Argumenten. Ich denke, wir haben jetzt schlagende Argumente bis zu 45 Argumente, die ganz klar beweisen, dass das, was wir im Jahr 2000 von Rom bekommen haben, mit Sicherheit nicht das dritte Geheimnis ist, oder wenigstens nicht ganz. Hier gibt es noch natürlich gewisse Unsicherheiten, aber das ist noch nicht gegeben ist. Somit sind wir in einer Situation, dass die Mutter Gottes immer noch wartet. Sie verlangt vom Papst und Bischöfen diesen Akt. Sie gibt der Welt ihre großen Geheimnisse. Es ist ein Teil ihrer Offenbarung vom 13. Juli, verstehen Sie? Ein Teil von dem, was die Mutter Gottes in Fatima gesagt hat, ist noch nicht bekannt. Und sollte bekannt werden im Jahre 1960. Und anschließend im Jahre 1960 im weiteren Sinn wurde es immer zurückgezogen. Und auf einmal im Jahr 2000 bekommen wir einen Text vorgelegt, der nicht der ist. Können Sie sich das vorstellen? Ich meine, wenn man jetzt ganz klar sieht, dass das nicht das dritte Geheimnis ist, dann haben uns die höchsten Kirchenstillen ganz brutal und billig angelogen. Und das ist ein Verbrechen. Aber das größere Verbrechen ist, die machen sich über die Mutter Gottes lustig. Ich meine, man kann doch tatsächlich nicht einen Text nehmen und ihn so verdrehen und den Leuten so etwas verkaufen, das tatsächlich so nicht stimmt. Und insofern müssen Sie sich vorstellen, in diesem Sinne, Fatima ist für diese Leute nach wie vor gleichsam ein Stein im Auge. Die wissen ja ganz genau, dass sie das nicht getan haben, was sie tun hätten sollten. Und jedes Mal, wenn in Fatima jemand aufsteht und sagt, ich gehöre zu dem, was die Mutter Gottes sagt, dann werden sie eben aufgeregt, die anderen. Und was müssen wir tun? Wir müssen natürlich alles tun, damit jetzt diese Wünsche der Mutter Gottes, die ausgeblieben sind und die, wie die Mutter Gottes selbst gesagt hat, die Welt ins Unglück stürzen. Wir müssen versuchen, eben dass das wieder gewertet wird. Und das wird gewertet erst dann, wenn wir überhaupt selber wieder Fatima ganz ernst nehmen. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Schauen Sie, die Weihe Russlands steht aus. Und was hat der Herr gesagt im Jahre 1931? Genauso wie beim König von Frankreich. Genauso wie beim König von Frankreich, der auch nicht auf meine Bitten gehört hat. So wird es jetzt sein. Und genauso wie er ins Elend ist, so folgen Sie die unseren heute ins Elend. Was geschah da? Im Ende des 17. Jahrhunderts hat das heiligste Herz Jesus sich der Margarita Maria Alacott erschienen. Und was hat er gesagt? Er möchte, dass der König von Frankreich dem heiligsten Herzen Jesu weihe. Und der König von Frankreich hat es nicht getan. Und der nächste König hat es auch nicht getan. Und dann ist er genau 100 Jahre nachher, hören Sie, 100 Jahre, wir haben jetzt auch 100 Jahre, ist er ihm ins Elend gefolgt. Und dann kam die Französische Revolution. Das ist genau 100 Jahre nach der Bitte, Frankreich dem unbefleckten, dem heiligsten Herzen Jesu zu weihen. So sagt der Heiland der Schwester Lucia 1931. Und jetzt sagt er, sie werden ihm ins Elend folgen. Diejenigen, die jetzt Russland dem unbefleckten Herzen weihen sollten, es nicht tun. Ich will nicht sagen, dass es genau 100 Jahre nachher sein muss, aber wenn es der Heiland selber sagt, sie folgen ihm wie der König von Frankreich ins Elend, der geköpft worden ist, dann können wir uns vorstellen, dass hier einiges uns bevorsteht. Denn das sind ganz klare Aussagen, die noch ausstehen. Die Verheißungen Mutter Gottes in Fatima, die Bekehrung Russlands, die Folgen davon, dass wenn das nicht geschieht, dass ganze Nationen zerstört werden, dass die Kirche, der Papst und die Bischöfe und die Katholiken viel zu leiden haben. Wir sehen hier Anzeichen, immer mehr, klar, aber es steht noch vieles aus. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt Katastrophenalarm machen sollen, das ist gar nicht der Sinn der Sache, sondern es besteht darin, dass man sagt, Fatima ist noch nicht ausgespielt. Wir sind mittendrin. Und deshalb müssen wir einmal aufwachen. Denn wo sind die wahren Kinder der Mutter Gottes? Diejenigen, die die Mutter Gottes wirklich ernst nehmen. Gut, ich kann Russland der unbefleckten Herzen nicht weihen. Ich bin kein Papst. Und Sie können es auch nicht. Aber wir können wenigstens das tun, was die Mutter Gottes jeden Einzelnen von uns in Fatima verlangt. Das können wir tun. Wenn ihr das anfangen zu tun, dann kann es mal sein, dass jemand anders, den wir darum bitten und bitten und bitten, bewegt von einer solchen Gebetsmacht und von solcher Treue zu Mutter Gottes vielleicht auch treu werden wird. Und dann es geschieht, sei es der Papst für Russland, sei es derselbe Papst für das dritte Geheimnis. Es wird spät sein, aber nicht zu spät. Es wird sehr spät sein, sagt der Heiland der Schwester Lucia. Dann sagt die Schwester Lucia, solange sie lebt, immer wieder, was ist die letzte Hoffnung in den letzten Zeiten? Fatima ist nicht in diesem Sinn einfach ein Weltereignis, das kommt und wieder geht. Fatima, dadurch, dass es nach wie vor im Laufen ist und viele Dinge noch nicht geklärt sind, Fatima, das nach wie vor ein Kriegsschauplatz ist, das sehen Sie ganz klar, wenn Sie nach Fatima selber kommen. In Fatima selber haben Sie eben die Herrlichkeit der Mutter Gottes, haben Sie die Erscheinung der Mutter Gottes und direkt vor der Nase haben Sie die größten feindlichen Werke gerade bildlich vorgezeigt. Wenn Sie vor der Statue in der Covada Iria knien und beten zur Mutter Gottes, da müssen Sie die Statue anschauen, Sie sollten nichts anderes anschauen. Sonst haben Sie diesen komischen Stein, der als Altar benutzt wird, und dieses furchtbare Ding, das da praktisch dieses Heiligtum der Mutter Gottes ist, in welchem die kleine Capellinia steht. Also es ist ein furchtbares Geschöpf da. Also wenn man das so sieht, da kriegt man eigentlich das Grausen. Aber noch größeres Grausen ist, wenn Sie zufällig den Kopf wenden und genau der Mutter, im Lichte der Mutter Gottes gerade gegenüber sehen. Da sehen Sie eine sogenannte Weihnachtskrippe. Diese Weihnachtskrippe, da gibt's nichts mehr von Natürlichem. Da haben Sie einen runden Kopf, da haben Sie einen Drink. Das ist alles voll von freimaurischen Zeichen. Es ist eine Verlächerlichung des Christentums, auf diese Art und Weise das Weihnachtsmysterium der Mutter Gottes, den heiligen Josef und ihr Jesuskind darstellen zu können. Und das steht genau gegenüber. Die Mutter Gottes muss es Tag und Nacht anschauen. Und dann gehen Sie jetzt von der Basilika. Gehen Sie aus der Basilika raus und dann haben Sie dieses keltische, heidnische Gebilde, das man auch noch Basilika nennt, nicht? Dieses komische Ding, das alles andere ist als ein Heiligtum. Das ist Kampf. Und da ist man alles mit einverstanden und das ist alles normal. Da sieht man doch, dass hier jemand da ist, der mit aller Gewalt jetzt das richtige Fatima zum Schweigen bringen will. Mit Riesengeldern und mit vielen, vielen Möglichkeiten. Und da müssen wir auch stehen. Jetzt müssen wir eben da in diesen Kampf hineingehen. Gut. Die Mutter Gottes, Sie sehen ganz klar, sie hat selber gesagt, es ist das Wort der Mutter Gottes an die Schwester Lucia. Und die Schwester Lucia spricht davon im Jahre 1956 an den Pater Fuentes, ein mexikanischer Priester, der Postulator, der Verantwortliche für den Seligsprechungsprozess von Jacinta und Francisco ist. Das ist nicht irgendjemand. Das ist wirklich ein großer Spezialist. Und dieser Pater Fuentes hat ein Gespräch mit der Lucia. Und die Lucia sagt, dass wir jetzt in die letzten Zeiten kommen. Sie spricht nicht von Datum. Sie spricht nicht vom Ende der Welt. Sie spricht von einer Situation. Und sie spricht ganz klar in dieser Situation. Sie kennen wahrscheinlich dieses Wort, Lucia. Herr Pater, die Mutter Gottes hat mir nicht direkt gesagt, dass wir in den letzten Zeiten sind, aber sie hat es mir verstehen lassen durch drei Argumente. Und eines dieser Argumente ist, dass die Mutter Gottes jetzt der Welt die letzten zwei Hilfsmittel gibt für die Rettung der Seelen. Und wenn es die letzten sind, dann gibt es keine anderen mehr. Das ist es. Die Mutter Gottes hat gesagt, dass sich jetzt die Entscheidungsschlacht vorbereitet zwischen ihr und dem Teufel. Und wenn es die Entscheidungsschlacht ist, dann ist es klar, wo der Sieg und der endgültige Sieg ist und der endgültige Niederlage. Und dann gibt es keine andere mehr. Das sind die zwei ersten Dinge. Diese zwei letzten Mittel, die Mutter Gottes gibt, das ist die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen und zum heiligen Rosenkranz. Bitte dieses Wort richtig zu verstehen. Wenn einer jetzt sagen würde, dann brauche ich nur noch die Litanei vom unbefleckten Herzen und alle lieben Gebete vom unbefleckten Herzen und Rosenkranz beten, dann brauche ich nicht mehr in die Kirche, dann brauche ich nicht mehr christlich leben und komme ich in den Himmel. Das ist natürlich der größte Quatsch. Sowas gibt's da nicht. Nur, was sagt die Mutter Gottes? Sie sagt, dass in den letzten Zeiten, in diesen Zeiten da, die jetzt vor unseren Augen sind, wird es für die Menschen eben äußerst schwer, ihre Seelen zu retten. Darum geht's ja. Es geht um den Sieg des Teufels. Es gibt noch die zwei letzten Mittel. Die zwei letzten Mittel, die uns gegeben werden, um nicht nur standhaft zu bleiben, sondern heilig zu werden. Das ist der Rosenkranz und das Andacht zum unbefleckten Herzen. Darüber werden wir noch klar sprechen, was es eigentlich ist. Denn glauben Sie nicht, dass das drei Gebetchen sind und fünf Akte. Wir sind keine Mohammedaner, die fünfmal im Tag so machen und dann ist alles fertig. Das wäre ganz falsch. Die Andacht hat etwas für den Leib, etwas Äußerliches zum Tun, etwas Mündliches und etwas für die Seele. Und das ist eine Spiritualität, ein Geist. Beides gehört zur Andacht. Aber da spreche ich anders mal darüber. Jetzt geht es mir nur darum, wie aktuell Fatima ist. Schauen Sie, das, was die Mutter Gottes da der Schwester Lucia ganz klar sagt und die Schwester Lucia es weiter sagt, weiter erklärt, bedeutet, dass bis zu den letzten Zeiten, bis zum Ende der Welt, hat der Herrgott eine große, große Barmherzigkeit uns gezeigt. Die größte Barmherzigkeit Gottes für die letzten Zeiten ist, dass er die ganze Ordnung der Barmherzigkeit, wie der heilige Bernhard sagt, der Mutter Gottes unterworfen hat. Und jetzt kommt die Mutter Gottes besonders in den letzten Zeiten ihren verworrenen und ihren verlorenen Kindern, die irgendwo wie kleine Inseln irgendwo auf dem Ozean herumschwimmen und versucht sind, hineinzufallen in den Schlund, herabgezogen werden, die fast nicht mehr sich retten können, gibt die Mutter Gottes ihr eigenes Herz, ihre eigenste Tiefe, ihre eigenste Intimität. Das, was für einen Menschen das Persönlichste und Herrlichste ist. Ich schenke dir mein Herz. Das können Sie nur einem sagen, den Sie lieben und dem Sie vertrauen. Und das schenkt uns die Mutter Gottes. Ihr tiefstes Wesensgeheimnis möchte sie uns schenken am Ende der Welt. Das ist die Andacht des unbefleckten Herzen. Und dann sehen Sie, das, was sie eben sagt hier, es ist so einmalig. Das bedeutet, dass uns jetzt in diesen letzten Zeiten, so wichtig es ist, ganz klar, die heilige Tradition, die überlieferte Lehre, die göttliche Offenbarung zu bewahren. Das habe ich ja letztes Mal gesagt vorher. Ich habe gesagt, dass die göttliche Offenbarung verpflichtend ist. Das heißt, der heilige Glaube, der römisch-katholische Glaube, der unverfälschte Glaube, die unverfälschten Sakramente und der Weg, der zum Himmel führt durch die Heiligen, durch die Gebote. Und es ist das Verdienst, denken Sie immer daran, unseres Gründers, unseres Erzbischofs Lefebvre, dass er dieses Wesensgut der Kirche, dieses Depositum des Glaubens uns herüber gerettet hat, wofür wir ihm in alle Ewigkeit dankbar sein müssen. Das ist das. Aber was geschieht? Sie sehen doch, unsere Generationen, die gehen zur alten Messe, die lesen, die lernen den alten Katechismus. Haben sie nicht was Besseres? Müdigkeit, Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit, Gewohnheit und alles das. Und die liebsten Leute in der katholischen Tradition, auch zerstörte Familien, auch alle die Kinder, die abhauen, sobald sich irgendmal eine kleine Versuchung zeigt oder irgendeine andere Person ins Leben kommt und so weiter und so fort. So eine Schwachheit, so ein Gekriesel und dann diese inneren Kämpfe, diese inneren Streitereien, die darunter wir unterleiden. Wir sind alle infiziert von diesem Gift. Wie kommt man da raus? Da haben wir die traditionelle Messe, da haben wir die Sakramente, da haben wir den Katechismus, da haben wir alles. Und trotzdem fehlt was. Das hat der Herr uns gesagt, siehste, jetzt in der letzten Zeit bekommst du eine besondere Kraft. Und diese Kraft ist Maria. Und das ist ihr unbeflecktes Herz. Und die Kette, die dich an das unbefleckte Herz fest hinschnürt, das ist ihr Rosenkranz. Und das ist genau das, was der Herrgott bis zum letzten der Zeiten als letztes Heilmittel den Menschen offenbart und anbietet. Wenn du es willst, ist okay. Wenn du es nicht willst, dann bist du selber dran. Das ist Fatima. Und deshalb wird diese Botschaft, was die Mutter Gottes da uns sagt, vor 100 Jahren plötzlich so aktuell, dass ich sagen kann, wenn ich da nicht antworte, wenn mich das nicht interessiert, dann habe ich verloren. Selbst wenn ich jeden Tag zur Messe gehe. Achtung, dann habe ich keine Kraft mehr. Weil der Herr es bestimmt wird, dass diese letzten Zeiten unter dem Zeichen, wie der Kardinal von Lissabon gesagt hat, die letzte Ära, die Ära des unbefleckten Herzens, und das müssen wir anerkennen. Und das ist Fatima. Denn das unbefleckte Herz Mariens werden Sie nicht irgendwo in irgendeinem Ort lernen, woher das kommt. Das lernen Sie in Fatima. Und die wahre Andacht zum Rosenkranz lernen Sie auch in Fatima, was wir später sehen werden. So, jetzt noch ein paar Worte zur MI. Man könnte natürlich meinen, dass die MI heute, die liegt ja am Boden, genauso wie die Legio Mariae und die großen marianischen Bewegungen, durch die Mutter Gottes noch vor 50 Jahren, 40 Jahren in gewissen Ländern und besonders seit ihrer Gründung, also unsagbare Wunder gewirkt hat, das ist alles kaputt. Das ist ganz klar, wir wissen, woher das kommt, warum das so gekommen ist. Und jetzt kommt die Frage, lohnt es sich, das wieder anzufangen? Soll man jetzt doch meinen, wie ist es denn jetzt? Ja, schauen Sie doch genau hin, was wir vorher gesagt haben. Die MI wurde zusammen mit der Legio Mariens und mit der Blauen Armee, die wurde die große Stoßkraft der katholischen Kirche. Nachdem die erste Bestie, wie ich es versucht habe, Ihnen klarzumachen, bis 1917 in 400 Jahren in stärkster Arbeit praktisch schon die ganze Welt sich unterwirft, und in den folgenden Zeiten, besonders im 20. Jahrhundert, völlig alle Bastionen schleift. Es bleibt kein Land mehr übrig praktisch. Und da in dieser Mitte dieses absoluten Sieges der Todfeinde der Kirche, sei es Kommunisten, sei es Freimaurer, auf der ganzen Welt Ost und West verbinden in einer einzigen, in einem Chor, wo es keine Rettung mehr gibt, keinen Sinn für die Ewigkeit, wo alles nur für die Erde ist und die Religion wurscht oder nicht mehr erlaubt oder es überhaupt nicht gibt. Und da in diesem Ganzen die Kirche agonisiert, kämpft wie wild, aber immer auf verlorenen Posten. Und auf einmal kommt so eine kleine Bewegung, die fängt an mit 7 Männchen in Polen oder eine andere mit ein paar Leutchen in Irland und wieder andere irgendwo in New York. Und auf einmal, wie eine Bombe geht es da los, außerordentlich schnell, wächst und bringt Hunderttausende, Millionen zurück zur Kirche, sodass die Freimaurer oder die Kommunisten verrückt werden. Ihr müsst mal sehen, wie sie sich ärgern in der Weltwirtschaftskrise gegen sämtliche großen Zeitungen von Polen ein. Und der Maximilian Kolbe fängt an, ein Tagesblatt rauszugeben, 100.000. Und es klappt. Und die ganzen Zeitungen, die werden weiß vor Wut, dass dieser blöde Franziskaner hier einfach die Weltwirtschaftskrise ignoriert. Wir machen alle bankrott. Und so, und der feiert seine Siege und die Leute bekehren sich. Wir haben alles Geld, wir haben alle Macht, wir haben die Politik und der Mann gewinnt. Das gibt's ja nicht, das kann ja nicht sein. Ja, und jetzt sehen Sie, das war die erste Bestie. Der Maximilian Kolbe hat schon vorgesagt, in verschiedenen Worten, und die Mutter Gottes in Fatima, das ist ja das dritte Geheimnis, und die Mutter Gottes in La Salette, Achtung, es kommt noch eine zweite Bestie, das zweite Tier, das ist dabei zu kommen. Das kam in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf, als plötzlich eine neue Religion verkündet wurde, die modern, die der Welt angepasst ist, die alle diese alten Dinger jetzt in der Kirche umwenden muss und so praktisch eine neue Ära einer Weltreligion, wo sich alle verstehen, wo sich alle lieben und so weiter und so fort. Und das ist genau das, was gekommen ist. Und tatsächlich mit einem Wort, mit einem Satz oder mit einem Dekret oder mit einem Konzil oder mit ein paar Jahren ist dieses ganze große Werk, das die Mutter Gottes so herrlich aufgebaut hat mit ihren Kindern, mit ihren Armeen, ist heillos zusammengebrochen. Diese ganzen großen, herrlichen Stellen, Gnadenstellen, die es zwar noch gibt, die immer noch da sind, haben in ihrer Kraft fast alles verloren. Die Mutter Gottes ist da. Sie weint. Sie steht da, aber ihre Hände sind gleichsam gebunden, weil ihre Instrumente von ihr weggelaufen sind, ihre Werkzeuge. Aber schaut mal, was sagt der Maximilian Kolbe? Was hat er in seinem, wie möchte er die Worte der Mutter Gottes realisieren? Was haben wir gesprochen von der Bekehrung der Todfeinde der Kirche? Mutter Gottes, was sie in Fatima verlangt, eben die Weihe Russlands oder die Weihe jedes Einzelnen. Sie kommt in die Welt, um die verlorenen Kinder zurückzuführen, weil sie alle rennen auf dem breiten Weg hinab in den Abgrund und sie versucht, sie zurückzuhalten. Und die Kinder rennen in den Abgrund, weil sie angefeuert werden von der ersten Bestie, von den ganzen weltlichen Ereignissen, von der Faszination der Welt, vom Geld, von der Kultur, vom Angebot, nicht wahr? Dass alle Materialisten werden und nur noch für diese Welt sind. Und bisher, bis zum Konzil, da gab es doch nur Hemmschwelle. Es gab die Stimmen, die sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Und dann kamen sie mit ihren Armeen. Und die Armeen haben gleichsam hier noch einmal einen Block gefahren, sodass die viele von denen, die schon auf dem Weg waren zum ewigen Verderben, aufgehalten worden sind, fasziniert von der Schönheit der Immaculata, sich weggewendet haben und zur großen Wut der Todfeinde eben ihnen entrannt sind. Und dann haben die Todfeinde gesagt, jetzt müssen wir diese Gruppen zerstören. Jetzt müssen wir eben hier eine neue Religion einführen, die genau dasselbe sagt, eben was wir. Es ist der falsche Prophet und die zweite Bestie ist nichts anderes als derjenige, der aussieht wie das Lamm und spricht wie der Drache. Das ist geschrieben in der Apokalypse. Er sieht wie das Lamm aus, äußerlich christlich, innerlich das Wort des Drachen. Die Ideologie des Drachen wird durchgegeben, darüber werden wir später noch sprechen. Aber in diesem Fall sehen Sie denn nicht, dass der Maximilian Kolbe hat den Feind gesehen und hat demgegenüber eine Armee hingestellt. Und jetzt haben wir den Feind verdoppelt und dreifach. Denn damals war es nur die weltliche Macht. Maximilian Kolbe hatte 100 Jahre noch mehr oder weniger die kirchliche Hierarchie hinter sich. Die Pfarrer und die Bischöfe, die sind mit Freuden auf Frank Duft zugegangen und haben die Legio Maria gegründet. Die haben sie eingeladen in die ganze Welt. Die blaue Armee von der Mutter Gottes war die große Stoßkraft der Bischöfe und der Priester. Und jetzt, auf einmal, ist es alles vorbei. Und dann, natürlich, gibt es fast nichts mehr. Will die Mutter Gottes aufhören zu kämpfen? Ist es vielleicht Zeit geworden, dass man jetzt aufhört und dem Teufel alles in die Hände gibt? Nie und nimmer. Die Mutter Gottes erscheint ja gerade deshalb vor 100 Jahren und macht solche Werke vor 100 Jahren in dieser Zeit, gerade um für den Letztkampf vorzubereiten, diese Entscheidungsschlacht. Und der Mutter Gottes geht es nicht um die Zahl, sondern es geht darum, dass diese Werke bestehen. Das bedeutet, heute, wo alles in Richtung des breiten Weges geht. Verstehen Sie? Es ist noch viel schlimmer. Wenn ein Staatspräsident sagt, ihr Männlein, ihr könnt miteinander heiraten. Aber wenn ein Bischof das sagt, das ist ein Skandal. Das ist das Problem. Wenn eine Staatsregierung anfängt, mit die Sexualerziehung einzuführen. Aber wenn die Priester und die Bischöfe das selber wollen. Ich weiß noch, als ich frisch nach Polen gekommen bin. Das war 1994, 95. Da gab es eine Gruppe, eine kleine Bewegung. Da haben die nach Polen die ganze Pornografie eingeführt. Das gab es vorher nicht. Es gab vorher nicht. Und dann haben die eingeführt und haben diesen ganzen Schund für ganz billiges Geld verkauft. Das wurde natürlich bezahlt von gewissen Leuten, damit es verkauft wird. In allen Kiosken. Dann haben Jugendbewegungen, eine Gruppe gemacht und haben gesagt, wir müssen dagegen kämpfen, wir boykottieren. Dann haben sie sich zu den Bischöfen gewendet und wenn die Bischöfe, die damals eine so große Macht hatten, hätten gesagt, jawohl, der Katholik, der Laden, wo solches gibt, da kauft ihr nichts mehr. Das ist Boykott. Stellen Sie sich vor, dass in ganz Polen es zwei Bischöfe gegeben hat, die das gemacht haben. Zwei. Und die ganzen anderen, In diesem Land haben wir gesagt, ja, das geht uns nichts an, das ist die Freiheit von allen und das können wir schon machen. Der ganze Schund kam ins Land rein, dann haben die beiden Bischöfe dann nach einer gewissen Zeit auch aufgegeben. Aber zwei Jahre lang haben sie die Stange gehalten, da hat man gesehen können, wenn die Bischöfe damals geantwortet hätten, wie sie sollten, dann wäre Polen von viel, viel Unheil moralischem bewahrt worden. Das hätten sie die Möglichkeit gehabt. Schauen Sie, das sind kleine Beispiele, damit Sie sehen, die habe ich selber miterlebt, damit Sie sehen, eben, ich will nur sagen, dass heute die MI, oder wenn die Legio Mariae eben in der Tradition wieder aufgebaut wird, noch doppelt so wichtig ist wie damals, wo der heilige Maximilian oder Frank Duf sie selber gegründet haben. Denn der Sinn der Gründung ist ja, eine Armee der Mutter Gottes zur Verfügung zu stellen. Dass die Mutter Gottes, die Siegerin in allen Schlachten Gottes, die alle Gnaden der Bekehrung und der Heiligung auch heute für alle Menschen hat, doch Instrumente findet, Werkzeuge, durch die sie eben wirken kann. Durch die die Mutter Gottes eben die Menschen bewegt. Damit hat der Frank Duff mit seinen Leuten die Leute, die Familien besucht, um ihnen das wieder zu schenken. Deshalb gehen wir und verteilen die wunderbaren Medaillen. Deshalb verlangt der heilige Maximilian von uns, genau das zu tun, was damals war. Nur haben wir diesmal nicht nur die Freie Mauer als Feinde, nicht nur die Kommunisten als Feinde, sondern auch die Modernisten als Feinde. Und die sind die Schlimmsten, die uns eben nicht wollen. Und das ist das Wichtige, dass wir sehen, dass heute mehr denn je Fatima und die MI aktuell sind. Und deshalb, meine Lieben, würde ich nicht so schnell sagen, heute ist Fatima nicht mehr aktuell oder die MI, das ist alles Vergangenheit. Denn wir haben auch schon einige kleine Beweise. Da, wo so etwas geschehen ist, da sehen Sie die Mutter Gottes in unseren kleinen Kreisen wunderbar wirken. Darf ich Ihnen ein paar Beispiele aus meiner Erfahrung geben? Meine erste große Erfahrung mit der Gottes, die große Erfahrung, das war Gabun in Afrika. Jahr 1992, das 75-jährige Jahre der Erscheinungen von Fatima. In Gabun hatten wir große Probleme. Die Gabunesen sind in der Regel Katholiken, Mehrheit Katholiken noch, aber leider das unmoralische Leben. Die wollen nicht heiraten, weil sie die Polygamie haben. Und aus diesem Grunde können die nicht zu Sakramenten gehen. Und viele, viele Leute eben leiden darunter. Und dadurch gibt es wenig katholische Familien, da gibt es auch wenig Berufungen. Und da gibt es ganz wenig, die zu den heiligen Sakramenten gehen, obwohl die Kirche leicht voll werden wollen kann. Und das war für uns ein großes Problem. Das zweite große Problem, früher haben die katholischen Priester, die Missionare, ganz fest gegen die Heiden gearbeitet. Jetzt kommt die sogenannte Inkulturation, so praktisch, dass die heidnischen Kulte im Namen der Eigenkultur wieder eingeführt werden und die Leute zu Synkretisten werden. Die gehen am Sonntag zur Messe und am Vollmond gehen sie zu ihrem Alibaba oder wie der heißt und tun dann bei dem ihre heidnischen Riten machen und sich besaufen und in die Narkose gehen und kriegen Visionen und behängen sich mit dem ganzen Zeug. Das ist Afrika heute. Nicht? Und da, was man dagegen tun kann. Selbst die Leute zu uns kamen, da ist der Druck von der Familie, die heidnisch, halb heidnisch geworden ist, du musst es tun, sonst bringst du Unglück unserer Familie. Du darfst am Sonntag zur Messe, ich gehe mit dir, aber nachher gehst du bitte in den Vollmond. Wir haben eine Schwester aus Gabun, ihr Großvater hat ihr die Pistole auf die Brust gesetzt, und hat gesagt, du gehst jetzt mit und lass dich initiieren von diesem Zauberer. Hat sie gesagt, nein, dann bring mich um. Sie ist inzwischen Schwester von der Bruderschaft. Der war so erschüttert gesehen, hat es natürlich dann nicht getan, aber das hat viel gekostet. Das Mädchen war damals 12 Jahre, gell? Und das hat sie alles, wie sie später gesagt hat, alles nur von der Mutter Gottes. Nur die Mutter Gottes hat ihr die Kraft gegeben. Und sehen Sie, 1992, organisieren wir ein Fatima-Jahr in Gabun. Wir bringen die Mutter Gottes, das unbefleckte Herz Mariens, weihen die Kirche ganz besonders dem unbefleckten Herz Mariens und machen ein ganzes Jahr alles nur Fatima bekannt machen. Wir haben Fatima vorgestellt, theatralisch, die Jugendgruppen haben sich vermehrt, haben das gespielt, die Leute kamen überall her. Im Jahre 1992 hat sich die Zahl unserer Gläubigen in Gabun in der Mission verdoppelt. Im Jahr 1992 hatten wir die ersten Berufungen, die in 1992 eingetreten sind, sowohl Priester als Schwestern. In einem Jahr 1972 hat sich die Zahl der Sakramentenspendungen am Ende des Jahres verzehnfacht. Das habe ich gesehen. Schauen Sie. Und das, 1972 habe ich eine Gruppe von Gabunesen begleitet nach Fatima. Und in Fatima haben sich drei Familienhäupter, das waren ältere Damen, die tatsächlich in der frühen Zeit selber Zauberer gewesen sind und viele, viele Leute ins Unglück gebracht haben, in Fatima, vor meinen Augen und bei mir bekehrt. Nachher kam ich zurück, dann wurde ich Heizer, Das heißt, ich musste die ganzen Hütten und die ganzen Zeug da, die hatten, ihre heidnisches Ding, musste ich dann verbrennen. Die hatten Angst, sie zu verbrennen. Dann musste ich kommen. Dann kam ich mit meinem Ölkanister an. Nicht mehr meinem Kreuz hier, Exorzismus, Öl drauf, verbrannt. Dann ging das alles in die Luft. So. Ja, so ging es dazu, sehen Sie. Aber das Wichtigste ist, was Sie sehen, da hat die Mutter Gottes gewirkt. Da habe ich persönlich gemerkt, die Mutter Gottes, das wundervolle Herz Mariens, ist am Werken, wenn man sich nur ihr hingibt. Ein paar Jahre später komme ich nach Osteuropa, finde mich plötzlich in Gegenwart einem ukrainischen, griechisch-katholischen, unierten, byzantinischen Priester, katholisch, aber ukrainischer Ritus, der mir eben spricht von der ganzen Modernismus, denn die Ostkirche, die katholische, nicht die orthodoxen, sondern die Byzantiner mitmachen und dass hier immer mehr Priester werden, denen es nicht gefällt, Ökumenismus und das ganze Zeug, man will praktisch die Katholiken den Orthodoxen verbinden und alles Mögliche und die Priester wollen das nicht und fangen an zu kämpfen, die Leute aber, sie wissen nicht, wie sie kämpfen sollen und bat dieser Priester mich um Hilfe. Wissen Sie, wo der Priester uns kennengelernt hat? 1997, das wusste ich damals nicht, da war er eingeladen mit ein paar von denen nach Fatima und da hatten wir unsere 70-Jahr-Feier, wo damals noch der Bischof Laser dabei war. Ich war dann ganz frisch im Osten, ich konnte dies nicht. Und dort haben die Priester uns kennengelernt, die wussten gar nicht, dass es uns gibt. Und diese Priester haben gesehen, wer wir sind und haben sie gesagt zur Mutter Gottes, sie sind nach Fatima gefahren und die Mutter Gottes in Fatima zu bitten, hilf uns, sonst gehen wir alle zugrunde in der Ukraine. Unsere ganze Tradition, die gekämpft hat im Untergrund mit so vielen Märtyrern gegen den Kommunismus, von 1946 bis 1991 war die griechisch-katholische Kirche nicht existent, nur im Untergrund. Es sind hunderte von Märtyrern, dass dieses Blut nicht umsonst vergossen wäre. Und dann bitten die und im Augenblick kommt unsere Prozession von denen an. Das ist es ja. Und dann haben wir die Kontakte gefasst. Dann hat der Pater Schmidberger, ist er gesandt worden, um die Bruderschaft St. Josaphat zu gründen. Und dann haben wir das Priesterseminar des unbefleckten Herzens Mariens gegründet. Und in der Zwischenzeit sind es über 30 Priester mit ungefähr 20.000, 30.000 Gläubigen, die verfolgt worden sind in Zeiten, wo wir schon Frieden hatten, waren das die bösen Lefebristen. Und die haben also, da ging es also manchmal zu, das können Sie nicht vorstellen. Einmal haben sie einem die Kirche verbrannt und solche Dinge. Das ist ein bisschen wild da hinten, aber es ist trotzdem interessant, nicht? Jedenfalls müssen Sie sehen, dass all das, was da geschieht, auf eine einzige Quelle zurückzufinden ist, das unbefleckte Herz Mariens. Die Verehrung dieser Leute zur Mutter Gottes von Fatima, die ja Russlands Bekehrung will, und der Modernismus will, dass die Katholischen, die sich bekehrt haben, jetzt wieder zurückgehen zu den Orthodoxen. Das ist ja, was die gemerkt haben, dass da was nicht stimmt. Das will die Mutter Gottes von Fatima nicht. Und die Orthodoxen, die wollen wirklich nichts mit Fatima am Hut haben. Denn die wissen ja selber, dass die Mutter Gottes die bekehren will zur katholischen Kirche, nicht? Und wie Sie sehen, solche wunderbaren Ereignisse, jetzt bin ich fast zwei Jahre in Asien, und Das ist genau dasselbe, wo immer man hier hinkommt, die Liebe zur Mutter Gottes, die Mutter Gottes, die unbefleckte Herz Mariens und besonders die EMI, die am 8. Dezember 2014 gegründet worden ist. Und jetzt haben wir 3.500 Ritter der Immaculata dort. Gut, ich meine, es gibt meistens einfache Leute, aber die Bewegung ist da. Und jeder Priester, der die EMI hat, sieht, das geht unheimlich bergauf. Die schöne Legio Maria und EMI arbeiten zusammen. Die Legio Mariens ist die Elitegruppe, weil man von einer Legio Maria sehr viel verlangt. Und die versuchen dann die Leute, die sie ansprechen, zu Rittern zu machen. Du brauchst gar nicht viel zu machen. Ein Stoßgebet im Tag kriegst du die wunderbare Medaille und die Weihe und dann wirst du zum Ritter. Machst du das? Oh ja, das mache ich gern. Dann wird der Ritter zur Immaculata. Jetzt bist du Ritter der Immaculata. Jetzt versuchst du ein bisschen mehr. Ja, mache ich gern. Und sehen Sie auf diese Weise die Kapelle von Gen San, General Santos, Südphilippinen. General Santos, ich kam im September 2014 hin. Wir waren in einer Garage, da gehen 60 Leute rein. Da bin ich fast gestorben da drin, denn es war eine Blechbüchse. Und da bei dieser Hitze, obwohl die Ventilatoren gegangen sind, und da durfte ich eine Erstkommunion geben, da waren 80 Leute da insgesamt, wo ein Drittel draußen stand. Und da ist schon die Hauptstraße. Dann haben die eine Kirche gebaut, natürlich mit der Hilfe von außen. Eine Kirche, eine einfache Kirche, die jetzt, der Rohbau ist fertig, das Dach ist drauf. Das heißt, für die Kirche ist praktisch fertig. Kann man natürlich noch viel, muss man viel machen, der Turm und so weiter. Ich habe sie eingeweiht, vorläufig, es ist noch konsekriert, im Februar 800 Leute. 800 Leute. Und die kamen alle durch die Aktivität der Legio Mariens und selber, verstehen Sie, Legio Mariens kann irgendwo hinkommen und Rosengrenze verteilen. Aber wenn die Legio Mariens sagt, du kannst was tun, du kannst was Wichtiges gewähren in der Kirche. Wenn du dazu kommst, dann wirst du sehen. Und die werden zum Rittern. Und dass das vorher nicht geschehen ist, die sind zwar alle gerne gekommen, wenn ein Fest war und wenn es gut zu essen kam, die haben so riesen Schweine da zu essen, nicht so riesen Dinger, und dann da sind sie alle da. Aber sonst sieht man sie da nicht so oft. Da haben die Legionäre immer gesagt, oh Pater, die sind alle immer da, wenn es Feste gibt. Aber sonst, naja. Und jetzt kommen sie selber. Jetzt ist es nicht mehr so. Und das ist die Freude eben derjenigen, die der Mutter Gottes gehören, um tatsächlich hier Wunder zu, das wirkt die Mutter Gottes selber. Denn wir können die Leute nicht bekehren, dass sie sich umwenden und zur Kirche kommen, nur wegen ihrem Festmahl, sondern wirklich wegen der Immaculata. Und wenn die in die Kirche kommen, das bedeutet, dass sie am Morgen um 5 ihren Bus nehmen, so ein kleiner Buschbus, und fahren dann bis 8 oder 9, kommen in die Kirche und sind am Abend 6 wieder zu Hause. Sehen Sie, da kann man ja verstehen, dass einer dann kommt, wenn ein großes Fest ist. Und da ist man da nicht böse drum, aber dass sie trotzdem kommen und große Opfer bringen, das ist ein schönes Zeichen. In den letzten 2 Jahren hat der Pater Tim tatsächlich in der Südinsel Mindanao, da haben wir 8 Kapellen, hat er 19 Missionsstationen aufgemacht. Und jeder Missionsstation, da kommt er alle 2 Monate mal hin, um die Sakramente zu spenden. In jeder Missionsstation ist eine Legio Maria Gruppe. Und eine, die sich ausweitet zu MI-Gruppen, die Legio Mariens, der Legio Mann, der hat eine kleine Gruppe, die er unter sich hat für die MI. Und so hat er 5, der andere hat 6, der andere hat 7, je nachdem wie das Dorf ist. Die Missionen wurden angefangen. 19 Missionen, der Pater sagte, in der Regel in jeder Mission kommen, wenn der Priester kommt, etwa 100 bis 150 Leute. Schauen Sie, 19 Missionen. Da kommt da in der Woche an und hat nur die Sakramente zu spenden und wer führt die ganzen Sachen? Die Legio Maria, die Katechiten werden. Und derjenige, der versteht, und da habe ich jetzt im April gesehen, ein Mädchen, die ist 16 Jahre alt. Das Mädchen kommt auf mich zu, Herr Pater, ich bin Ihnen so dankbar. Letztes Jahr haben Sie mich aufgenommen in die MI. Ich habe schon 20 Mädchen in meiner Umgebung. Ich halte denen jede Woche Unterricht. Ich bete mit denen Rosenkranz und erzähle die ganze Geschichte von Maximilian Kolbe und das, was wir durch ihre Schriften bekommen. Und die sind alle begeistert, gebe ihnen den Medaillen. Und die haben jetzt schon Untergruppen dort. Ein Mädchen mit 16 Jahren, bitte sehr. Solche Dinge können menschlich gesehen nicht geschehen. Vorher gab es das nicht. Und das ist die MI heute und hier. Also das große Thema dieses heutigen Vortrages jetzt im Augenblick war ja eigentlich nur eins, dass wir alle überzeugt sind, dass wir vorhin gesehen haben, Fatima und Emmy bekam den Beweis vom Himmel vor 100 Jahren bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Ja, aber nachher könnte man sagen, alles aus. Nein, es ist nicht alles aus. Es geht weiter und sogar mehr wie zuvor. Ich würde behaupten, dass die Mutter Gottes noch viel großzügiger ist, wenn einer von uns ein klein bisschen ihren Finger gibt, als in der Zeit, wo der heilige Maximilian gewirkt hat oder die großen Werke, der marianischen Werke. Warum? Weil damals waren es noch viel. Damals waren sie unterstützt von vielen Körperschaften und besonders von der Kirche im Großen. Heute sind wir Mutterseelen allein und wir bekommen immer alle nur eine aufs Dach. Und deshalb will die Mutter Gottes uns ganz besonders eben helfen. Also versuchen Sie es mal. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmäh nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glaubwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, stelle uns vor, bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.